Lob den Herrn. Danke, Herr. Wir möchten das Ziel erreichen. Amen. Wollt ihr das Ziel erreichen? Amen. Oder nur anfangen und dann irgendwann mal aufhören, wenn es einem zu viel ist. Nein, wir wollen das Ziel erreichen. Amen. Und darum kommen wir jetzt zu Römisch 2 von der Gliederung. Um das Ziel zu erreichen, muss unser Glaube heute durch allerlei Prüfungen und Leiden hindurchgehen. Amen. Lob den Herrn, das ist der Weg. Herr Jesus, ermutige uns für diesen Weg. Stärke unseren Geist, diesen Weg mit dir zu gehen. Amen. Lob den Herrn. Lesen wir 1. Petrus 1, 6 bis 9, alle gemeinsam. Amen. Einen frischen Geist. Halleluja. Wir können auch alle mal kurz aufstehen und das Wort gemeinsam lesen. Ist auch gut. Dann bewegt sich unser Kreislauf ein bisschen. Amen. Halleluja. Amen. Darin jauchzt ihr, wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, durch mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird, bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Lieb. Und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und jauchzt mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seele. Amen. Halleluja. Und noch Vers 10. Nach dieser Errettung haben die Propheten gesucht und geforscht, die von der Gnade an euch geweissagt haben. Amen. Halleluja für diese Gnade an uns. Amen. Danke, Herr. Wir wollen diese Gnade erlangen, das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seele. Amen. Lob den Herrn. Der Herr muss uns alle retten. Amen. Und zwar retten bis aufs Völligste. Lob den Herrn, wunderbar, das ist eine große Errettung. Wie groß ist die Errettung, die wir im Herrn erfahren haben? Wann hat sie angefangen? Und wie groß ist sie? Wie weit geht sie? Was umfasst unsere Errettung? Die Frage sollte man sich als Christ wirklich stellen. Weil das beschreibt dein Erbe. Es beschreibt, was du bekommen hast. Und diese Errettung zeigt Petrus, sie hat angefangen, schon vor Grundlegung der Welt. Lob den Herrn. Wunderbar. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wer kann sich das vorstellen? Nichts da, nur Gott da. Und er denkt an dich. Kannst du dir das vorstellen? Es war nichts da. Die ganze Welt existierte noch nicht. Und Gott dachte, Sebastian will ich haben. Halleluja, kannst du dir das vorstellen? Er hat an dich gedacht. Ist das nicht herrlich? Der Herr hat uns an uns alle gedacht, vor Grundlegung der Welt. Und hat gesagt, den will ich haben. Das ist seine Weisheit, das ist seine Vorkenntnis. So weit kann Gott schauen. Halleluja, so wichtig sind wir Gott. Das ist so etwas Kostbares, was Gott mit uns vorhat. Selbst bevor er die Welt macht, denkt er schon an den Plan, den er mit uns hat. Könnt ihr euch das vorstellen? So wichtig sind wir für den Herrn und Vater. Halleluja, lobt den Herrn. Darum lasst uns diese Erwählung und Berufung nicht gering achten. Er hat etwas Großes vor mit uns. Gott hat nicht irgendwie die Welt gemacht, dann war sie so leer, dann machen wir Tiere drauf, Pflanzen drauf, Ja, vielleicht brauchen wir jemanden, der alles versorgt, dann machen wir Menschen dazu. Okay, was mache ich mit den Menschen? Ja, vielleicht überlege ich mir noch mehr, als dass sie nur Tiere und Pflanzen versorgen. So ist Gott nicht. Gott hat, bevor er alles gemacht hat, sich schon überlegt, was für ein Ziel er dabei verfolgt. Lob den Herrn, so wunderbar. Das heißt, wohin Gott mit uns gehen möchte, es ist so kostbar. So ein hohes Ziel. Und Petrus hat davon wirklich was gesehen. Amen, das ist so gut. Herr Jesus, öffne unsere Augen. Amen. Der Herr muss uns echt die Augen öffnen. Wenn unsere Augen innerlich aufgehen, der Beweis ist, wir laufen dem Ziel entgegen. Ja? Wenn du das Ziel vor Augen hast, worum es geht, was Gott heute machen will, dann können wir gut laufen. Und dafür ist diese Zeit gut, dass der Herr uns neu offenbart, wofür wir auserwählt sind. Amen. Lob den Herrn. Und Gott, der Vater, er möchte, dass es in uns ein Jauchzen bewirkt. Habt ihr heute schon gejauchzt über dieses Ziel? Guck mal, er redet von diesem Ziel in Vers 3 bis 5. Und dann sagt er hier, es ist ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Was sieht dieser Petrus, habe ich mich gefragt. Woran denkt er? Was sieht er? Was schmeckt er, wenn er das geschrieben hat? Und was sehe und schmecke ich, wenn ich dieses Wort lese? Bin ich genauso begeistert wie Petrus? Oder weiß ich es und okay, ja, da gibt's was in den Himmeln. Oder haben wir mal den Herrn gefragt und gesagt, Herr, was ist da in den Himmeln für mich aufbewahrt? Also die Kinder, wenn du denen sagst, du, ich hab was für dich, die lassen dir keine Ruhe mehr. Deshalb sage ich ihnen schon manchmal nicht mehr, dass ich was für sie habe. Sondern erst, wenn sie es bekommen, dann sage ich, hier, das ist für dich. Weil die Tage, Stunden davor, es gibt keine Ruhe mehr. Was ist es? Was hast du? Ist es das? Oder ist es das? Worum geht es? Für wen ist es? Wie gehen wir mit dem um, was Gott, der Vater, für uns in den Himmeln aufbewahrt hat? Haben wir ihn mal gefragt? Was ist denn das unvergängliche, unbefleckte, unverwelkliche Erbe, was dort in den Himmeln für mich liegt? Vater, zeig es mir. Wer von uns war so neugierig wie die Kinder? So hungrig und so suchend? So sollen wir wirklich suchen. Sonst bewirkt es in uns keine Veränderung, keine Reaktion. Und dann ist es umsonst geschrieben. Dann liegt es dort. Kostbarer als Gold. Und was haben wir davon am Ende? Nichts. Das wäre ein Desaster. Schau das Volk Israel an. Gott wollte sie zum Reich machen. Über und durch sie, über die ganze Erde herrschen. Und was war das Endergebnis? Gefangenschaft in Babylon. Ist das nicht tragisch? Dann wollte er ihnen den Messias schicken, sie zu erlösen und zu seinem Volk zu machen. Was war das Ende? Die Kreuzigung des Messias. Immer wieder geht Gottes Volk an dem vorbei, was Gott vorhat, weil die inneren Augen nicht erleuchtet sind. Der Herr, alleine der Herr, kann unsere inneren Augen erleuchten. Und darum geht es. Herr, öffne unsere Augen. Amen. Zeig uns, was da für uns liegt. Amen. Und dann sagt er noch, die wir aus Gottes Kraft durch den Glauben bewahrt werden. Der Heilige Geist soll uns bewahren. Aber durch den Glauben, ich muss mitmachen. Für diese Errettung, was ist die Errettung in Vers 5? Das ist diese wunderbare Entrückung für alle Überwinder. Das ist diese Errettung. Könnt ihr euch das vorstellen, entrückt zu werden? Mal drüber nachgedacht, wie es ist, entrückt zu werden? Von der Erde weg zum Thron, vor dem Tag des Zornes weg in die Gegenwart des Herrn. Wollt ihr das erleben? Wollt ihr da dabei sein? Und dann sagt er, diese Errettung ist bereit, dass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Und wer lebt zur letzten Zeit? Wir. Also Petrus sagt, er redet immer davon, er lebt in der letzten Zeit. Also wenn Petrus sagt, er fühlt sich, er lebt in der letzten Zeit, wie viel mehr wir? Wir haben vielleicht noch 5 Jahre bis zur Entrückung. Wer weiß, lass es 7 sein oder vielleicht auch weniger. Aber ist es viel Zeit? Wenn du weißt, in ein paar Jahren ist die Entrückung, was machen wir? Worum wollen wir uns kümmern? Haben wir Freude, dieser Errettung nachzujagen? Wollen wir dem Herrn sagen, Herr, ich möchte diese Errettung nicht verpassen. Vergiss mich nicht, wenn du deine Überwinder entrückst. Die Errettung, diese Entrückung ist bereit, aber es sind nicht alle dabei von den Gläubigen. Warum? Weil wir uns oft nicht darum kümmern, weil es einfach da liegt und nicht in meinem Herzen ist. Herr Jesus, aber er sagt, diese Errettung liegt bereit. Guck, das Erbe liegt bereit und das Erbe ist dann in den Himmeln. Nachdem du entrückt bist, dann trittst du dein Erbe ein. Zuerst kommt die Errettung von der Erde in den Himmel und dann in dem Himmel fängt dein Erbe an. Mit Christus herrschen, 1000 Jahre. Offenbarung 7 habe ich die Tage gelesen. Was für ein Erbe. Halleluja. Wunderbar. Wer Lunge hat auf das Erbe, der soll es lesen. Gute Lektüre heute Nachmittag. Amen. Oh Herr, dass sie bereit ist. Amen. Dass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Und dann in Vers 6 sagt er, darin oder darüber jauchzt ihr. Amen. Herr Jesus, Herr, bring uns alle zum Jauchzen. Amen. Weil du unsere Augen öffnest. Es ist so wichtig, dass wir etwas schmecken von dieser Freude. Man sagt, die Vorfreude ist die schönste Freude. Ist es nicht so? Bevor die Konferenz kommt, ja, wir freuen uns sehr. Aber bei der Konferenz ist, wenn du da bist, noch schöner. Aber es gibt Dinge in der Welt, ja, wenn die Kinder, wenn irgendwas ansteht, die Vorfreude ist so groß. Ja. Und wenn sie es bekommen, dann spielen sie kurz damit und schon ist es nicht mehr interessant. Aber davor 3 Wochen gefreut. Und dann 30 Minuten, dann war vorbei. Wie groß ist unsere Vorfreude? Vers 6, das ist eine Vorfreude. Amen. Darüber jauchzt ihr. Amen. Und diese Vorfreude ist so wichtig. Wenn du die Vorfreude hast und wenn du das Ziel siehst, dann kannst du auch durch Betrübnis durchgehen. Dann kannst du auch Prüfungen erleiden. Dann siehst du einen Sinn darin. Dann bist du auch bereit, einen Preis zu bezahlen. Wenn wir sehen, der Herr will uns in die Herrlichkeit bringen, sind wir dann nicht bereit, mal unser Selbst zu verleugnen? Wie geht's dir? Vor kurzem hatte ich so eine Situation. Es ging darum, mein Selbst zu verleugnen. Und der Herr hat mich erinnert, willst du in die Herrlichkeit? Ich sage, okay, Amen. Ich verleugne jetzt mein Selbst. Je mehr wir die Herrlichkeit sehen, desto einfacher ist es, unser Selbst zu verleugnen. Lob den Herrn, durch Prüfungen zu gehen. Jetzt ist eine kleine Zeit, wo es sein muss und wir durch mancherlei Prüfungen betrübt worden sind. Amen. Ja, es braucht viele Prüfungen. Wenn du ein herrliches Ziel, wenn du ein großes Ziel hast, ist das einfach zu erreichen. Also, wenn du deine Firma aufbauen willst, ja, hast das Ziel, eine Firma aufzubauen. Ist das so einfach zu erreichen? Also ich habe nie eine Firma aufgebaut. Aber manche unter uns sind dabei oder haben es schon gemacht. Und war es einfach, Manu? Ganz einfach. Du hast nur das Ziel gehabt. Ich hätte gerne eine Firma. Und am nächsten Tag war alles da. War das so? Musstest du nicht durch mancherlei Prüfungen. Aber hast trotzdem gemacht. Mit dem Ziel vor Augen. Und beim Herrn, es geht um die Herrlichkeit. Es geht um ein ewiges Erbe. Sollen wir heute aufgeben wegen ein paar Prüfungen, wegen ein paar Schwierigkeiten, wegen ein paar Kämpfen gegen die Sünde, wegen einem Selbstverleugnen, wegen einem Überwinden der Welt? mal wegen einem Lassen meiner Meinung, deshalb das alles verlieren? Macht das Sinn? Es macht überhaupt keinen Sinn. Herr Jesus, der Herr soll uns erwecken in unserem Geist, damit wir bereit sind, durch mancherlei Prüfungen zu gehen. Und was darin machen? Weinen? Den Herrn gewinnen. Amen. In Vers 8 kommt wieder, und darin jauchzt ihr. Aber worin jauchzt du in Vers 8? In den Prüfungen. Habt ihr das mal erlebt? Nein? Doch, bestimmt. Wenn die Prüfung zu Ende geht und du siehst, du hast den Herrn gewonnen. Wenn das geschehen ist, wir haben zu Hause auch oft Prüfungen durch viele Sachen. Durch Krankheit ist eine Prüfung. Es ist wirklich manchmal sehr schwierig. Amen. Aber wenn wir darin den Herrn gewinnen, dann jauchzen wir. Amen. Halleluja. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens, Amen, viel kostbarer als des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird. Lest mal kurz Vers 7. Amen. Amen. Lob den Herrn. Danke, Herr. Es ist so gut, wenn unser Glaube bewährt wird. Der Herr gibt uns viele Arten von Feuer, damit unser Glaube bewährt und geläutert wird. Wenn wir am Anfang an den Herrn glauben, da ist noch so viel selbst dabei. Manchmal denkt man, ich bin so brennend, ich bin so hingegeben, ich bin so für den Herrn. Dann kritisiert mich eine Person, sofort bin ich sauer. Wie rein ist dieser Glaube? Deshalb muss der Herr uns Feuer geben, damit der Glaube geläutert wird. Oder wir sitzen hier und sagen, Herr, wir loben dich, lob den Herrn. Wir sind ganz für Christus und die Gemeinde. Wir laufen aus der Tür und sehen eine kleine Versuchung. Irgendein Auto steht da, irgendeine Sache kommt uns in den Sinn und sofort sind wir abgelenkt und denken nur daran. Das heißt, dieser Glaube ist noch so vermischt. Da ist so viel Fleisch sogar noch oft dran, selbst noch dran. Die Welt ist oft noch so dran. Und deshalb muss der Herr uns Feuer geben. Und zwar immer wieder. Gold kannst du nicht durch Wasser reinigen. Du kannst dich einen Klumpen Gold nehmen und wie Hände waschen und dann ist es 99 Karat. Das funktioniert nicht. Du brauchst Feuer. Und wie werden wir denn alle diese Dinge los, die tiefer in uns sitzen? Verunreinigung. Wir haben manchmal verborgene Dinge in unseren Herzen. Eine Selbstliebe, eine Selbstsucht. Irgendwas Verborgenes, was wir noch wollen. Und wenn uns keiner sieht, dann machen wir es. Oder denken wir dran. Wie kommt das raus aus uns? Und es muss raus, weil wie können wir sonst zum Ziel kommen? Wie kann der Herr uns entrücken, wenn im Verborgenen so viel steckt, was ihm nicht gefällt? Und dann stehen wir vor dem Thron. Wie soll das funktionieren? Der Herr möchte eine Stadt in Offenbarung aus reinem Gold, durchscheinendes wie Glas. Dieses Gold, woher kommt das? Es kommt durch mancherlei Prüfungen. Es kommt durch eine Bewährung des Glaubens durch Feuer. Lob den Herrn. Und dieser Glaube ist so kostbar. Glaube ist kostbarer als Gold. Warum? Johannes, warum ist Glaube kostbarer als Gold? Es bleibt. Amen. Ja, richtig. Von was? Von der Verschmutzung, vom Gericht. Das Wort sagt, du kannst deine Seele, egal wie viel Geld du hast, du kannst sie nicht erlösen. Nur der Glaube. Du kannst der reichste Mann der Welt sein. Es hilft dir nichts, wenn dein letzter Tag gekommen ist. Du gehst verloren. Aber wenn du Glauben hast, du kannst der ärmste Mann der Welt sein, du wirst gerettet. Also was ist besser? Glaube oder Gold? Was wollen wir mehr haben? Glauben oder Gold? Wo investieren wir mehr? In den Aktienmarkt oder in das himmlische Gold? Was haben wir mehr? Himmlisches Gold oder Dollars? Oh Herr, der Herr macht uns hier ein Angebot und sagt, willst du nicht Gold von mir kaufen? Ist es nicht kostbar, wenn wir durch Feuer bewährten Glauben bekommen? Amen. Ist es nicht kostbar, in Petrus einen Menschen zu sehen, der so einen Glauben entwickelt hat? Und wollen wir nicht auch so einen Glauben entwickeln? Amen. Überwinden. Was heißt denn Glaube? Glaube manchmal ist vielleicht nicht so greifbar. Glaube, sagt Johannes, 1. Johannes 5, Glaube heißt zu überwinden. 1. Johannes 5 sagt in Vers 4, 1. Johannes 5, 4, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Amen. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Also wer viel Glauben hat, der hat viel die Welt überwunden. Das ist echtes Gold. Echtes himmlisches Gold ist viel überwinden, die Welt überwinden. Und wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das heißt, der Glaube stützt sich voll auf den Herrn. Wie können wir in Prüfungen und Schwierigkeiten überwinden? Was ist der Weg? Die Ärmel hochkrempen und sagen, ich weiß so viel. Ich habe so viel Bibel gelesen. Jetzt und so viel gebetet heute Morgen. Und so viel gemacht. Jetzt werde ich überwinden. So überwindest du nicht. Du kannst stundenlang beten und kann sein, du überwindest nicht. Wie überwinden wir? Durch den Glauben heißt, wir stützen uns auf den Herrn. Der Sieg kommt durch den Herrn. Glaube, ein feuerbewährter Glaube zeigt, wir stützen uns in allen Umständen auf den Herrn. Wir finden den Zugang zu ihm. Manchmal kommst du in Situationen, du bist bedrängt auf der Arbeit oder in der Familie und das Selbst und das Fleisch will raus. Und findest du dann den Zugang zum Herrn? Kriegst du die Kurve? Kannst du überwinden? Das ist das Feuer, worin der Glaube sich bewährt. Und dieses himmlische Gold, das wollen wir gewinnen. Und dieses Gold, das baut die Gemeinde auf. Unser Wissen, weißt du, das zerstört am Ende vielleicht sogar die Gemeinde. Ich habe Leute gesehen, die wussten so viel, aber ihr ganzes Wissen hat am Ende die Priesterschaft zerstört. Sie haben all ihr Wissen benutzt, um die Priesterschaft zu zerstören. Kannst du das vorstellen? Warum? Weil es nicht darum geht, Wissen zu gewinnen, sondern die Bewährung des Glaubens, einen Zugang zum Herrn zu lernen. Bewährt durch Feuer, viel kostbarer als Gold. Amen. Das wird bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, zu Herrlichkeit und Ehre erfunden. Amen. Lob den Herrn. Ich möchte viel mehr Glauben entwickeln, und zwar bis zur vollen Reife. Hebräer 11, 1, der Glaube ist die Verwirklichung. Amen. Je reifer unser Glaube wird, desto mehr verwirklicht sich das Wort in unserem Leben. Und was ist das Ziel unseres Glaubens? Vers 9, es ist die Errettung unserer Seele. Das heißt, mit der Reife des Glaubens nimmt die Errettung in der Seele zu. Das ist sehr, sehr deutlich, ja. Wenn wir uns fragen, okay, wie weit ist mein Glaube gewachsen, können wir anders fragen, wie sehr ist denn meine Seele heute schon gerettet? Das geht Hand in Hand. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Es gibt in all unserem Leben einen Tag eins, einen Tag der Errettung. Und das ist, was Petrus sagt, die Wiedergeburt. Das ist der Tag 1. Ja, hier Tag 1. Und du wirst wiedergeboren in einem Augenblick. Wie lange hat deine Wiedergeburt gebraucht, Sebastian? 5 Jahre. Die Geburt, wenn man bei einer Geburt dabei war, das geht in einem Moment. Und das Kind ist geboren. Die Zeit bis zur Geburt, das dauert. Aber die Geburt, ein Moment. Das Kind ist geboren. So ist unsere Wiedergeburt. In einem Moment bist du wiedergeboren. Und ich will mal kurz hier 3 Kreise malen, die den Mensch symbolisieren sollen. Und der Mensch in diesen 3 Teilen, dem Geist, der Seele und dem Leib. Und dieser Geist hier wird am Tag 1 wiedergeboren. Wunderbar. In einem Moment. Lob den Herrn. Und dann leben wir. Wie lang weiß niemand? 70, in Kraft 80, kann auch weniger sein. Der Herr kommt bald, wird wahrscheinlich nicht mehr so viel. Und dann gibt's hier noch einen Tag. Und das ist die Errettung. Also das hier ist die Wiedergeburt, Vers 3 von 1. Petrus. Dann kommt hier die Errettung. Das ist der Vers 5. Das ist die Entrückung. Und bei dieser Entrückung geschieht was Wunderbares. Da wird der Leib in einem Augenblick, also so lange es dauert, mit deinen Augen zu blinzeln, so lange dauert die Umwandlung deines Leibes. So schnell geht die Verklärung deines Leibes. Wenn du jemanden anguckst, der blinzelt gerade, dann weißt du, okay, so schnell. Wird der Leib der Sünde, das ist der Leib der Sünde, wird umgewandelt in einen Leib der Herrlichkeit. Das sagt 1. Korinther 15, in einem Augenblick. Also diese Errettung in einem Moment. Diese Errettung in einem Moment. Aber was fehlt da noch? Das alles, was dazwischen ist. Und das ist hier die Errettung unserer Seele. Und das ist Vers 9. Und dafür braucht es den Glauben, der durch Feuer bewährt wird. Hier braucht es Glauben, um gerettet zu werden. Das hier macht der Herr. Und hier dieser Glaube, das hier ist eine Mitarbeit mit dem Herrn für eine Errettung unserer Seele. Und heute die meisten Christen kennen nur Tag 1 und den Tag am Ende. Und da dazwischen denkt man, wir warten auf diese Errettung. Und das ist wirklich ein Betrug. Weil diese Entrückung findet nicht statt, wenn wir nicht heute in unserer Seele gerettet werden. Diese Entrückung findet nur für die statt, die Schritt 1 machen und Schritt 2 machen und dann kommt Schritt 3. Das ist die Reihenfolge. Wenn ich heute nur Schritt 1 habe, aber diese Errettung und Erneuerung und Umwandlung meiner Seele nicht beachte, nicht mit dem Herrn zusammenarbeite, nicht wirklich zu ihm rufe, Herr, rette meine Seele, wandle mich um in meinem Verstand, in meinem Willen, in meinem Gefühl. Herr, du musst uns ganz erneuern. Dann wird auch dieser Schritt 3, wenn der Herr kommt, an mir vorbeigehen. Ich werde nicht entrückt, sondern heute benutzt der Herr dieses Feuer. Da gibt es hier noch einmal ein Feuer für die, die nicht in der Seele gerettet wurden. Und die müssen dann hier durch Feuer gerettet werden. Und am Ende kommt das neue Jerusalem und die neue Erde, neuer Himmel. Und da sind alle dabei. Da sind alle völlig gerettet. Aber heute, jetzt für uns, das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seele. Das müssen wir wirklich vor Augen haben. Herr Jesus Christus. So, Herr, Amen. Da mit dem Herrn zusammenarbeiten. Herr Jesus Christus, das ist so wichtig. Und Petrus erwähnt das Wort Seele 6-mal im 1. Petrusbrief. Und diese 5 von den 6 sind hier in der Gliederung in der Römisch 2 aufgezählt. Das erste ist die Arche Noah, Rettung von 8 Seelen. Und da gibt's den Punkt, dass wir nicht von diesem Fleisch heute loswerden, aber wir sollen ein gutes Gewissen bewahren. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Rettung unserer Seele. Ja, jeden Tag in diesen letzten Wochen habe ich, also fast jeden Tag oder sehr oft, sagen wir so, in diesen letzten Wochen habe ich das, was Paulus gesagt hat, immer wieder gebetet. Er sagte, ich übe mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben, vor Gott und vor den Menschen. Praktisch diese Errettung zu bearbeiten, heißt, auf sein Gewissen zu achten. Nicht Sünde nur locker nehmen. Nicht getrennt sein vom Herrn locker nehmen. Getrennt sein vom Herrn ist auch Sünde. Nicht zu beten ist auch Sünde, sagt 1. Samuel 12. Ja. Manchmal, ich habe nichts Schlimmes gemacht, ich habe nicht gelogen, nicht gestohlen, aber doch innerlich fühle ich mich befleckt. Das ist mein Gewissen. Das sagt mir, du bist einfach nach deinen eigenen Gedanken gegangen, tu Buße. Und was sollen wir da machen? Nicht wegschieben, sondern sich reinigen mit dem kostbaren Blut Christi. Amen. Wenn wir im Licht des Herrn leben, dann werden wir sehr oft merken, wie unser Gewissen uns zeigt, hey, du kommst gerade ab vom Weg. Wende dich und lass deine Seele gerettet werden. Nicht abstumpfen im Gewissen, das haben wir erlebt. Wir haben Brüder gesehen, die waren 40 Jahre in der Gemeinde und wussten so viel. Aber als gelogen wurde, als geheuchelt wurde, haben sie es nicht erkannt. Ich war wirklich schockiert. Was war passiert? Mit Sicherheit haben sie ihr Gewissen nicht mehr beachtet. Das war der Grund. Wie sonst ist es möglich, dass wenn du angelogen wirst und geheuchelt wird, du es nicht erkennst? Es muss sein, dass mein Gewissen schon abgestumpft ist. Ich denke, oh, ich bin schon 40 Jahre hier. Ich habe die Bibel so oft gelesen. Ich bin ein guter Christ. Ich predige das Evangelium. Das heißt nicht so viel. Die Frage ist, haben wir ein Zeugnis von einem guten Gewissen? Haben wir wirklich ein gutes Gewissen vor Gott und vor den Menschen? Das brauchen wir für die Errettung unserer Seele. Amen. Und ja, wir sollen wie die Arche sein. Durch das Gericht ging die Arche hindurch. Diese Sintflut, ein Gericht. Und das ist das Kreuz, das ist das Gericht des Herrn. Und heute möchte der Herr seinen Kreuzestod an uns wirksam machen. Noch viel mehr mit ihm zu sterben. Das eigene Recht zu lassen. Das möchte ich wirklich lernen. Amen. Dann sind wir wirklich auf einem guten Weg für die Rettung der Seele. Und dann die Arche, sie schwimmt oben auf dem Wasser. Die Arche ist kein U-Boot. Die Arche schwimmt oben, das zeigt, sie ist ein Bild für die Auferstehung. Das heißt, wie erfahren wir Errettung in unserer Seele? Durch die Kraft der Auferstehung. Amen. Halleluja. Wie oft sagen wir dem Herrn, Herr, ich bin mit dir auferweckt. Amen. Herr, ich möchte jetzt deine Kraft der Auferstehung in meiner Seele erfahren. Schon mal erlebt, dass euch eine Laune runterzieht? Schon mal eine Laune gehabt? Schon mal keine Lust mehr gehabt, voranzugehen? Müde geworden? Lange dabei gewesen? Ach, warum? Und wir sind so wenige und es tut sich so wenig bei mir und überhaupt so viele Probleme. Da müssen wir sein wie die Arche und nach oben schwimmen. Herr, hebe mich über die Todeswasser. Amen. Du bist meine Auferstehung. Amen. Lobe den Herrn. Das ist sehr praktisch. Diese wunderbare Taufe, die brauchen wir heute immer noch in unserer Erfahrung. Reines Gewissen, mit dem Herrn zu sterben und in Auferstehung zu leben. So wunderbar. Und dann sagt Petrus, dass wir dem Herrn und der Wahrheit gehorchen sollen durch den Geist. Gehorsam reinigt die Seele. Amen. Ja, diese Rettung der Seele, es braucht Gehorsam. Wenn der Herr zu mir sagt, lass es, denk an mein Wort und nicht an diese Nichtigkeit, dann denken wir an sein Wort. Das reinigt die Seele. Dem Herrn gehorchen, der Wahrheit gehorchen. Dafür muss man natürlich die Wahrheit lesen, ja. Wenn ich keine Zeit nehme für das Wort, jeden Tag zu beten und zu lesen, wie kannst du der Wahrheit gehorchen? Das ist unmöglich. So lasst uns jeden Tag das Wort lebendig nehmen, um auch dem Wort dann zu gehorchen. Lobt den Herrn. Und dann sagt dann Kapitel 2, zum Herrn kommen als den Hirten und Aufseher unserer Seele. Amen. Psalm 23 zeigt, wie sehr der Hirte unsere Seele rettet. Psalm 121, der Hüter unserer Seele. Und einfach, was ich sagen möchte, wir gehen in die Punkte nicht weiter ein, aber ich glaube, das Allerwichtigste für diese Errettung der Seele ist, dass wir eine sehr tiefe und immer stärkere persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wenn wir unsere Gemeinschaft mit dem Herrn abnimmt oder oberflächlich irgendwie stagniert und so eine Form annimmt, dann wird unsere Seele nicht viel mehr gerettet. Weil der, der unsere Seele rettet, ist der Herr. Es ist nicht eine Methode. Es ist der Herr selber, der unsere Seele rettet. Und dazu möchte ich noch einen Vers, Hebräer 7, 25. Hebräer 7, 25, der Vers ist so eine Ermutigung. Wer es hat, können wir zusammen lesen. Amen. Daher kann er auch aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Amen. Halleluja. Wenn ihr nicht weiter wisst, wie es weitergehen soll, dann lest den Vers. Wie geht's weiter? Durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Amen. Ist das kompliziert? Das ist der Weg, gerettet zu werden. Wenn du, wo immer wir stehen, lasst uns durch ihn zu Gott vorwärts kommen. So werden wir aufs Völligste gerettet. Amen. Lobe den Herrn. Und das Ergebnis, das ist der Punkt 8 von dieser Errettung, es ist herrlich. Wir werden gleichgestaltet im Bild seines Sohnes. Kannst du dir das vorstellen, Benno? Durch all diese Mitarbeit, durch Feuer, Mitarbeit, das Gewissen, alles, was der Herr uns zeigt, werden wir gleichgestaltet im Bild seines Sohnes. Was für eine Herrlichkeit. Amen. Verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild. Amen. Halleluja. Wollt ihr das? Amen. So herrlich. Lobt den Herrn. Der Herr soll uns alle weiter ermutigen, mit diesem Ziel vor Augen zu laufen, den Glauben zu üben und zu praktizieren, was Petrus gesagt hat. Wir können noch viel mehr Gemeinschaft haben. Ihr seht ja, wie groß Römisch 2 ist, der Punkt. 2,5 Seiten auf der Gliederung. Aber wir haben alle die Gliederung bekommen, dass es nicht nur die Brüder durchgehen, sondern dass wir es alle durchgehen. So wie wir darin arbeiten, Tag für Tag vor der Konferenz, lasst uns alle darin arbeiten und den Herrn suchen. Und der Herr kann dadurch unsere Seele völlig erretten. Amen. Lobt den Herrn. Amen.
Halleluja. Danke, du rettest unsere Seele. Amen. Herr, wir loben dich. Ja, dass du uns auch zeigst, nicht stehen zu bleiben bei der Wiedergeburt. Wir danken dir, dass wir im Geist wiedergeboren worden sind. Herr, aber wir wollen vorangehen. Diesen ganzen Prozess durchlaufen. Die volle Errettung unserer Seele erlangen. Herr, stärke auch jeden von uns, dass wir nicht stehen bleiben, bis wir aufs Völligste errettet sind. Ja, dass auch du unseren Leib dann in einem Augenblick umwandeln kannst. Herr, wir wollen die volle Errettung ergreifen, die du bereitet hast. Amen. Herr Jesus. Halleluja. Ich fand es so gut, dieses Schaubild hier zu sehen. Und man sieht sehr deutlich, welcher Teil des Menschen mit Abstand größten Teil einnimmt. Die Wiedergeburt war sehr wichtig und sehr herrlich. Und die Grundlage von allem. Man kann die Wiedergeburt überhaupt nicht kleinreden oder als was Geringes betrachten. Und doch, sie ging wirklich in einem Augenblick. Es war ein kurzer Moment, sich für den Herrn zu entscheiden. Und man wurde von Neuem geboren, im Geist. Das ist wunderbar. Das Leben Gottes kam hinein. Aber wenn man dieses Schaubild sieht und sich dann vor Augen malt, dass die meisten Gläubigen da schon aufhören, bei dem, was eigentlich der Startschuss war, hören viele schon auf. Dann merkt man, dass wirklich was Gewaltiges schiefläuft. Und der Satan da im Christentum, in vielen Gläubigen, wirklich was reingebracht hat, was letztlich dazu führt, dass man das Eigentliche verpasst. Die Errettung der Seele bis hin zur Entrückung des Leibes. Und dieser Schritt 2 dort ist wirklich das Entscheidende. Ne? Die Errettung der Seele, die Bewährung unseres Glaubens durch Feuer. Und das ist wirklich ein Prozess. Dinge, die schnell gehen, die sind oft nicht so schwierig. Ja? Es braucht eine Entscheidung, man macht es fertig. Aber die Errettung der Seele, das ist wirklich ein Prozess und der dauert. Und ich habe nochmal kurz geguckt, Christian hat ja erwähnt, es gibt in 1. Petrus 6 Stellen, wo die Seele erwähnt wird. Und wenn man die mal durchgeht, dann sieht man wirklich, der Petrus hat so ein Bewusstsein, dass es um die Errettung der Seele geht. Er sagt es nicht nur in Kapitel 1 und dann schreibt er den Rest des Briefes irgendwas anderes, sondern er redet ständig davon. Kapitel 1 zeigt er sehr deutlich, dass wir am Anfang klar das Ziel sehen. Das Ziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Nicht irgendwas anderes. Er zeigt, ganz am Anfang zeigt er, wir wurden wiedergeboren, aber er kommt schnell zu dem Punkt, was das Ziel ist. Die Errettung der Seele. Aber dann zeigt er immer wieder, Kapitel 2, 3, 4, was wichtig ist, damit unsere Seele errettet wird. In Vers 1, 22 sagt er, die Seele wird durch Gehorsam gereinigt. Das hat mich auch angesprochen in den Tagen vor der Konferenz. Meine Seele braucht Reinigung. Meine Seele ist oft vermischt und befleckt. Aber lobt den Herrn, wir können sie reinigen. Durch Gehorsam gegen die Wahrheit. Dann in Kapitel 2 redet er von Dingen, die gegen unsere Seele kämpfen. Da gibt's was, fleischliche Begierden, sagt er, das kämpft gegen unsere Seele. Das ist auch so gut, so ein Bewusstsein zu haben. Wir sind jeden Tag in einem Kampf. Und der Kampf ist nicht um die Wiedergeburt, die haben wir schon erlangt. Die kann uns niemand mehr nehmen. Aber der Kampf ist um unsere Seele. Der Teufel will nicht, dass unsere Seele gerettet wird. Er schickt Begierden, die gegen die Seele kämpfen. Aber lobt den Herrn, Petrus spricht das auch an. Zeigt uns nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg. Und dann dieser Vers, den schätze ich so oft so sehr. Wir haben einen Hirten und Aufseher unserer Seele. Doch ich bete oft mit diesem Vers in letzter Zeit, weil ich merke, meine Seele ist umkämpft. Auch manchmal, wenn man abends schlafen geht, ich sage oft dem Herrn abends, Herr, wenn ich jetzt schlafen gehe, du bist der Hirte und Aufseher meiner Seele. Der Feind kann heute Nacht nicht machen, was er will mit meiner Seele. Du bist mein Hirte. Ich befehle sie dir an. Das ist wunderbar. Auch in Kapitel 4 sagt er sowas nochmal, so ähnliches. Er sagt, wir sollen unsere Seelen im Gutes tun, einem treuen Schöpfer anbefehlen. So wunderbar. Gott hat unsere Seele geschaffen. Sie ist verdorben und gefallen, aber jetzt können wir sie wieder unserem Schöpfer anbefehlen. Unserem wunderbaren Hirten und Aufseher. Und dann noch in Kapitel 3 benutzt das nochmal, als er von der Arche redet. Und es ist sehr erstaunlich, er sagt dort nicht, es wurden 8 Menschen gerettet. Er sagt 8 Seelen. 8 Seelen wurden gerettet. Es geht wirklich um die Errettung unserer Seele. Und lobt den Herrn, dass er uns dieses Ziel heute neu zeigt und auch den Weg dorthin. Und die nächsten Gemeinschaften und Versammlungen werden uns noch mehr zeigen. Wie sieht dieser Schritt Nummer 2 im Einzelnen aus? Lobt den Herrn.